Vielen Dank für die Einführung in dieses Thema heute mit dem Psalm 139. Als ich die Predigt so für mich geschrieben habe, war sie für mich fertig, aber ganz am Anfang dachte ich immer mal wieder, ah, vielleicht solltest du mit dem Psalm 139 anfangen. Aber der ist so lang, da ist ja schon fast die Predigt vorbei. Und deswegen habt ihr das diesmal übernommen, ohne dass wir großartig darüber gesprochen haben. Und ich finde das aber genial, weil es genau diesen Punkt deutlich macht, dass Gott wirklich so bei uns ist. Und das manchmal aber auch so weit entfernt ist von unserem realen Denken manchmal. Ja? Also wir verstehen es kognitiv, aber emotional ist es manchmal so ganz anders. Das wirklich zu begreifen, dass Gott selbst dann da ist, wenn wir ganz weit weg von ihm zu sein scheinen. Und das finde ich aber so toll, dass dieser Text das nochmal so deutlich macht. Ich soll noch ein bisschen was zu mir sagen. Genau, Paul Horch, ja, ist die Aufforderung. Das Audi, ja, im Lateinischen, ja, kommt so ein bisschen daher. Ich wurde öfters mal angesprochen, ob ich nicht verwandt bin mit der Automarke. Aber genau, das ist es leider nicht, sonst würde ich auch mit einem ganz anderen Auto hier ranfahren. Und vielleicht auch nicht diesen Job hier machen, wer weiß. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich hier sein kann. Ich bin in der Freikirche der STA, der Abteilungsleiter für Jugend und toure dann überall am Wochenende rum. Wir hatten vor kurzem erst unser großes Fronleichnamslager gehabt in Hameln. Mit der anderen Vereinigung zusammen, mit dem anderen Pfadfinderbund zusammen, da waren wir 1100, 1200 Leute fast, ja. Und das war ein schönes Erlebnis, da auch zu sehen, wie Menschen sich da auch nochmal neu entscheiden für Jesus, junge Menschen sich für Jesus entscheiden. Wir hatten 6 Taufen gehabt und eine ganz, ganz spontan. Da war ein junges Mädchen mit Down-Syndrom, das wir schon lange kennen, das aber beim letzten kleinen Frohlager schon gesehen hat, dass da jemand sich taufen lässt und die zu ihrer Mama gesagt hat, ja, die ist jetzt 14, gesagt hat, Mama, ich will auch da ins Wasser. Ich habe doch Jesus auch lieb. Wieso darf ich nicht ins Wasser? Sie hat es verstanden, dass wenn man das ausdrücken möchte, dass man zu Jesus gehören will, dann dieses Wasser muss. Und als sie dann diese Täuflinge gesehen hat, diese 5, die da sich getauft haben lassen, und dass die Taufzeremonie zu Ende war, waren alle schon weg und sie weinte mit ihrer Mutter und sagte, ich will doch auch in dieses Wasser. Ich will da doch rein. Und so ganz nach diesem Gedanken, oder von dieser Geschichte mit Philippus und dem Kämmerer, habe ich gesagt, das ist genau die Aussage. Sie hat es für sich verstanden. Sie sieht das Wasser, was hindert's? Und so sind wir dann mit ihr ins Wasser gestiegen, haben schnell noch alle angerufen, die notwendig waren, ja, um alles so zu klären, die Pfadfindergruppe nach vorne zu holen, die Gemeindeleiterin war auch dort und dann haben wir noch dort diese Taufe gehabt und dieses Mädchen war so glücklich. Und das macht mir so deutlich, dass dieses Verständnis der Erlösung manchmal so kompliziert erscheint, aber doch so simpel ist. Und dieses Mädchen, das vielleicht auch kognitiv nicht so weit kommen wird wie manch anderer, hat diesen wichtigen essentiellen Punkt verstanden. Ich habe Jesus lieb, ich möchte mich für ihn entscheiden und ich will in dieses Wasser. Punkt. Und sie war glücklich. Ihr Leben ist bestimmt von diesem Punkt. Und das hat mich so fasziniert. Ich möchte euch aber trotzdem an diesen Gedanken weiterführen, der in dem Psalm 139 so deutlich wird. Manchmal als Menschen fühlen wir uns gar nicht so, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zwar kennt ihr vielleicht diese kleinen blauen Blümchen, die so am Wegesrand manchmal sind, die kein normales Wort als Name haben, sondern eigentlich einen ganzen Satz. Ja? Was ist das? Vergiss mein nicht. Vergiss mein nicht. Der Satz, sagst du schon, ja? Vergiss mich nicht. Denk an mich. Es gibt eine Legende, die so im Mittelalter entwickelt wurde zu diesem Namen dieser Blume. Man sagt, dass als Gott die ganze Welt geschaffen hat, den Menschen zwar überlassen hat, die Tiere den Namen zu geben, aber den Pflanzen, da hat er selbst den Namen gegeben. Und hat dann allen Pflanzen am Anfang so den Namen gegeben und dachte, er wäre jetzt fertig. Diese kleine Blume, die hat er halt übersehen, war fertig, aber als er so am Abend Feierabend machen wollte, rief diese Blume noch, vergiss mein nicht, vergiss mein nicht. Und Gott natürlich in all seiner großen Weisheit sagte, ja, genau so sollst du heißen. Und dann denke ich auch an dich, ja. Ich vergesse dich nicht. Diese Geschichte oder diese Legende zeigt ja etwas aus, drückt ja schon etwas aus. Und zwar, dass es in den Menschen innerlich schon dieser Gedanke herrscht, naja, vielleicht bin ich manchmal auch viel zu klein für diesen großen Gott, dass er mich übersehen könnte. Dass er nicht an mich denkt. Vielleicht klappt auch alles nicht so, wie es klappen sollte und ich werde dann einfach übersehen und damit muss ich ein Stück weit leben. Aber so funktioniert Gott ja nicht. Und ich möchte das anhand einer Geschichte zeigen, die eigentlich die, ja, so als Pastor muss ich das sagen, mit meiner Predigt, die essentielle Botschaft schlechthin ist. Ja. Und zwar möchte ich mit euch in das Lukas-Evangelium gehen. Lukas Kapitel 23. In Lukas Kapitel 23 sind wir in einer Situation, wo Jesus mit seinem Dienst schon fast fertig ist oder eigentlich fertig ist. Er ist in Jerusalem gekommen mit dem Esel. Die Menschen drumherum haben ihm Palmblätter auf den Boden gelegt und haben Hosanna gerufen und alle haben gemerkt, ja, jetzt geht's los. Das ist der König der Juden. Das wird jetzt die Herrschaft. Der wird jetzt die Herrschaft antreten. Und doch sehen wir dann so am Ende dieser ganzen Begebenheit in Jerusalem, dass er plötzlich verurteilt wird. Die Menschen drumherum, die politische Macht, die Römer haben sich Gedanken gemacht, oh, das könnte gefährlich werden, wieder so ein Aufständiger. Und die Juden machten sich natürlich auch Gedanken, da kann doch uns gefährlich werden. Und so machten sie den Komplott dort final fertig, er wurde verraten und Jesus ist verurteilt mit dem Kreuz auf dem Weg nach Golgatha. Und wird dort gekreuzigt. Und dort steigen wir ein in Lukas Kapitel 23, Vers 32. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an eine Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er doch sich jetzt auch selbst helfen, wenn er von Gott der gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm, sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du doch der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und über den Kopf war eine Inschrift angebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Und einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, bist du der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf uns auch gleich mit. Kurze Pause. Wir haben die Situation, dass wir hier drei Parteien haben, so beschreibt es zumindest Lukas. Einmal die Partei der Juden, die so auf das Kreuz schaut. Und mit den Juden die führenden Männer, die was zu sagen haben, die Schriftgelehrten, die theologische Elite. Die schauen auf ihn und fühlen sich überlegen, weil in ihrem Denken fest war, der verflucht ist, der dem es schlecht geht, der krank ist, der ist von Gott verurteilt. Denn mag Gott nicht. Und denen, denen es gut geht, die reich sind, die gesegnet sind, die denen es gut geht, die gesund sind, die sind von Gott behütet. Und so sahen sie sich gerade so gegenüber und sahen, aha, siehst du bist am Kreuz, wir sind hier. Uns geht es gut, dir geht es schlecht. Welche Theologie hat gewonnen? Unsere. Gott hat sein Urteil gesprochen, er hat es zugelassen, dass du am Kreuz bist, also hast du verloren. Du bist der Hochstapler. Wir sind die Gewinner. Und so trauten sie sich, den Satz auszusprechen, naja, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn du doch der Auserwählte bist, was du so behauptet hast. Ja, anderen kannst du helfen, das haben wir alle gesehen, klar. Aber dir kannst du nicht helfen. Dir kannst du nicht helfen. Das heißt, du bist der Hochstapler. Die theologische Elite war sich klar, das ist ein Hochstapler. Und dann geht es ein bisschen näher ans Kreuz. Da sehen wir die Gruppe der politischen Macht, der Römer, die plötzlich zusammenkommt. Die da drauf schaut und guckt und auch ein bisschen Sorge hatte, dass es nicht schon wieder so ein Aufständiger ist, wie die Juden das schon immer hatten. Die hatten ja immer Probleme. Die Römer hatten immer Probleme mit den Juden, weil die immer irgendwelche Ausnahmen hatten. Die wollten sich immer befreien. Mit keinem anderen Volk hatten die so Probleme gehabt. Und dann sehen sie ihn und sagen, aha, du bist also der König der Juden? Du bist derjenige, der das behauptet? Das passiert doch nicht. Wenn du doch der bist, dann steig herunter und hilf dir. Die stimmen ein in dieses Lied der anderen Gruppe, die da so sagt, und verhöhnen auch die Juden, indem sie sagen, guck mal, ihr habt ihn vor ein paar Tagen noch begrüßt als den König. Wir knallen jetzt das Schild dahin, oben drauf und sagen, König der Juden, schaut, so sieht euer König aus. Und wenn noch jemand versucht, König der Juden zu heißen, der landet dort. Wir sind mächtig. Wir sind die Starken. Wir sagen, wo es lang geht. Wir haben die politische Macht, nicht ihr. Und erst recht nicht er. Er ist ein Hochstapler. Und dann, so ganz nah dran, ist hier in die Ecke, ja, ist dann der eine Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird. Und auch er sagt genau das Gleiche. Junge, du bist doch genauso wie wir. Gib's doch zu. Du bist doch nicht viel anders. Du bist doch genauso wie wir, weil du hier am Kreuz gelandet bist. Du hast was verbrochen. Du hast was getan, was eigentlich nicht sein sollte. Du kannst nichts. Lass es, gib's doch zu. Und ich muss zugeben, diese Sätze, die hat man über die Jahrhunderte des Christentums immer wieder gehört und die kommen bis heute hierhin. Immer wieder, wenn es mal schwierig wird, auch im persönlichen Leben oder in der Welt, kommen diese Sätze und man sagt, naja, wo ist denn euer Gott? Wieso steigt er denn nicht herunter und macht etwas? Wenn er doch so mächtig ist, dann soll er doch jetzt was tun. Ja, dieselben Sätze, wenn du doch der Messias bist, dann steig herunter vom Kreuz und rette und tu was. Aber er tut ja nichts. So ist das Gefühl vieler Leute, dass Gott, dass Jesus gar nichts tut. Wo ist dieser Erlöser? Aber das Blatt wendet sich in einem kleinen Moment. Und Lukas macht das so deutlich, es spitzt sich zu. Und zwar sind jetzt hier zwar drei Parteien, aber es gibt eine Partei. Ich gehe mal in die Ecke, ja? Es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier so ein bisschen in die dunkelste Ecke verkrieche. Aber hier auf der anderen Seite war ein anderer Mann, eben auch ein Verbrecher, der Schächer am Kreuz, der wahrscheinlich auch nichts Gutes getan hat, der all das hier mitbekommt, dem es auch gerade nicht gut geht, der ziemlich viel Grund hätte zu fluchen, aber der macht Folgendes, der macht einen besonderen Satz. Und ich möchte weiter mit euch lesen in dieser Geschichte, und zwar ab Vers 40. Lukas 23, Vers 40. Aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Ist euch bewusst, was der da gerade sagt? Und in welcher Situation er das sagt? Er sagt das jetzt nicht zu jemandem, der mit einem weißen Ross, einer Krone und einer vollen Rüstung in die Stadt einmarschiert und sagt, wo geht's los? sondern er sagt das zu einem Mann, der kurz vorm Sterben ist, der misshandelt wurde, ausgepeitscht wurde, der überall vielleicht mit Blut bedeckt ist, schamhaft nackt am Kreuz hängt. Und zu dem sagt er, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das Leben ist vor Ende, da gibt es nichts mehr. Von unserem Blickwinkel aus würden wir sagen, was soll noch kommen? Es ist vorbei. Aber dieser Mann, der hier selber kurz mit dem Tod kämpft, wie die anderen beiden, sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Für ihn ist es kein Hochstapler, ist Jesus kein Hochstapler. Für ihn ist er nicht jemand, der etwas gesagt hat und das nachher nicht tut. Für ihn ist klar, das, was er gerade tut, ist entscheidend, um seine Königsherrschaft anzufangen. Das ist entscheidend für ihn. Und ich glaube, dass es für uns manchmal auch schwer zu verstehen ist, wenn wir in Situationen sind, die nicht so gut laufen, zu sagen, na Gott, ich habe doch einen Plan, bitte mach den genau so, weil dann wird es gut laufen. Wieso tust du denn da nichts? Und wir haben eine genaue Vorstellung. Und unser Plan würde wahrscheinlich auch nicht so aussehen, dass jemand da plötzlich am Kreuz hilflos hängt. Aber es war Gottes Plan. Es war Gottes Plan, dass genau das so passiert. Und das gehörte dazu. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis für uns, dass wir manchmal nur das Äußere sehen und einen klaren Plan haben, so muss es laufen, so oder nicht anders, aber Gottes Plan manchmal ganz anders ausschaut und wir vielleicht sagen würden, boah, das ist jetzt wirklich schon das Ende, es ist vorbei, aber aus diesem Punkt erst die wirkliche Kraft herauskommt. Gott hat seine Stärke in dieser vollkommen hilflosen Situation gezeigt. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was denkt Gott, wenn er an dich denkt? Was hat er gedacht, als er an diesen Mann gedacht hat? Wir haben so einen kleinen Einblick darin. In Hebräer Kapitel 12 beschreibt der Hebräerschreiber in Kapitel 11 vorher schon ganz viel Glaubenshelden und beschreibt sie danach als Wolken von Zeugen, eine Schar von Zeugen. Und ich möchte das mit euch lesen ab Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, die wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns als Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, und jetzt kommt der Punkt, sein Gedanke über uns, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Weil Jesus wusste, welche Freude ihn erwarten würde, war er bereit, das alles zu tragen. Was hat ihm denn so Freude gemacht? Was hat ihm denn Freude gemacht? Was war denn anders als vorher? Manche würden sagen, naja, er freut sich dann auf dem Himmel, auf diesem Thron, ne, der danach beschrieben wird, aber das hatte er da vorher auch schon. Der hatte das doch alles. Was war in seinem Kopf, dass er sagte, okay, ich lasse das mal alles zurück, gehe hier durch, bin am Kreuz und ich halte das alles aus, weil da was ist, worauf ich mich freue. Was ist das? Das bist du. Das ist der einzige Unterschied. Zu dem, was er vorher hatte, bevor er auf der Erde war, und zu dem, was er danach hat, ist der Unterschied, dass du bei ihm sein kannst. Das sagt er auch mit allerletzter Kraft dem Schächer am Kreuz in Lukas 23. Seine Antwort auf dieses Gebet von diesem Mann, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich, vergiss mich nicht, ist: Jesus antwortete ihm in Vers 43, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du und ich im Paradies. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Freude. Daran denke ich. Das ist mein Fokus. Dafür bin ich bereit, alles zu tun. Man könnte sagen, er war hier so beschäftigt mit sich selber. Er hat genug selber Probleme. Er ist mit allem anderen beschäftigt, als darüber sich noch um dich zu kümmern. Aber genauso ist es eben nicht. Er ist genau deswegen dort, weil er sich um dich kümmert. Wenn wir so am Kreuz unsere Lasten manchmal so erdrücken, ja, wenn wir uns auch mal so gefesselt fühlen, dann ist er nicht irgendwo beschäftigt mit irgendwas Wichtigerem, sondern er hängt genau da, wo du vielleicht hängst. Er geht mit dir, er weiß, was es bedeutet zu leiden. Er geht diesen Weg mit. Er ist bei dir. Für ihn bist du von ihm nicht getrennt. Ihr gehört zusammen, so wie der Psalm 139 das beschreibt. Jetzt habe ich euch ein, zwei Minuten Zeit gelassen, auf mein Lesen des Textes zu reagieren. Ja? Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In manch anderen Gemeinden, wenn ich das so lese, dann merke ich, dann wackeln die schon mit dem Popo. Ah, dann werde ich schon ganz nervös. Dann denken die, warte mal, hat der Theologie studiert hier oder was ist hier los? Der muss das doch ganz anders lesen, ja? Wir sind es doch gewohnt als manche Adventisten, die dann sagen, naja, wir müssen doch lesen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? Ich sage dir heute noch, Doppelpunkt, jetzt wirst du mit Paradies sein. Ja? Weil war ja auch nicht so. Und das, da bin ich auch voller Meinung, dass da irgendwie sofort nach dem Tod die Menschen alle in den Himmel kommen. Nein, das ist alles gut. Aber ich glaube, wir können es ja nicht sagen, ob der Punkt jetzt da ist oder da, das können wir nicht sagen. Aber ich möchte euch etwas vortragen. Es gibt ein Zitat von einem Theologen, Robert H. Stein, und der ist kein Adventist, der ist evangelischer Pastor oder Theologe, und dieser hat einen Kommentar geschrieben, den American Standard Commentary zu dem Lukas-Evangelium, und darin schreibt er gerade zu dieser Textstelle Folgendes, und ich zeige euch das genau. Auf das vage Wann des Verbrechers antwortet Jesus mit einem präzisen Heute. Womit er sich weniger auf die nächsten 24 Stunden oder auf die Zeit vor Sonnenuntergang bezog, sondern auf die Verwirklichung der Herrschaft Jesu durch seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. An diesem Tag wurde durch Jesu Tod das Heil vollbracht, an dem der Verbrecher teilhaben würde. Obwohl dies zeitlich an diesem Tag geschah, das muss man natürlich sagen, gehört das Heute des Lukas mehr zu einer Theologie als zu einer Chronologie. Was er also deutlich machen will, ist, dieses Heute im Lukas ist ein Wort, das theologisch genutzt wird, um eine Gegenwartshandlung zu zeigen, dass etwas, was vielleicht in der Zukunft vielleicht noch liegen sollte, auch jetzt schon da sein kann. Da zitiert er auch in manchen Stellen, sagt er, Lukas Kapitel 1, Kapitel 2, glaube ich, ist es, Jesus wird geboren. Die Weihnachtsgeschichte, ja, und dann hört man, siehe, heute ist euch der Heiland geboren. Wir sagen natürlich, ja klar, es ist der Heiland, weil wir wissen, dass es der Heiland ist. Wir wissen, was am Ende passiert ist. Aber an dem Zeitpunkt wusste es doch keiner. Der hat noch nicht das Heil vollbracht. Aber für sie war schon klar, es ist da, heute. Als Jesus in der Synagoge ist, wie nicht weiter schreibt, dass Lukas in der Synagoge ist und die Jesaja-Rolle aufschlägt und vorliest, wie dort Blinde geheilt werden, Lahme gehen können und all diese Sachen, und dann klappt Jesus das zu und sagt vor den ganzen Leuten, siehe, heute ist euch all das widerfahren. Wann ist das passiert? Hat er das heute alles gemacht, an dem Tag? Er hat vielleicht vorher ein paar Sachen gemacht, nachher ein paar Sachen, aber dieses Heil, das, was Jesaja beschreibt, diese Erlösung, auf die Jesaja damals schon gehofft hat, die kommt noch, aber für ihn ist das hier Gegenwart. Und als Jesus hier sagt, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich meine, auch heute ist die Zeit der Erlösung. Erlösung fängt jetzt an. Das ist nicht etwas, was irgendwann in der Zukunft ist oder irgendwann mal in der Vergangenheit war, sondern Erlösung ist jetzt. Ich gebe euch noch einen Text. In 2. Korinther Kapitel 6 schreibt Paulus an die Gemeinden im Namen seiner Mitarbeiterschaft Folgendes. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns euch auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Gott sagt ja. Als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, sagt Paulus, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag der Erlösung. Wann war das? War das ein spezieller Feiertag? War das der Sonntag, an dem Jesus auferstanden ist? Ist das ein spezieller Sabbat gewesen? Vielleicht war es auch ein ganz normaler Tag, aber heute ist der Tag der Erlösung. Was die Bibel uns sagen möchte, Freunde, ist, dass wir nicht auf etwas warten müssen, was noch kommt, oder auf etwas zurückschauen müssen, was mal war, sondern dass Erlösung schon jetzt beginnt. Wir können uns jetzt schon freuen, weil wir erlöst sind. Jetzt, heute. Heute ist der Tag der Erlösung. Das bestimmt er hier. Heute bist du mit mir im Paradies. Das ist wieder so eine Sache, die Bibel sagt, genauso wie der Psalm 139, die wir vielleicht manchmal so kognitiv versuchen zu verstehen, aber emotional ganz schwierig ist. Ja, Gott ist überall. Gott sieht mich in den dunkelsten Ecken, ja. Und wenn es dann darauf ankommt, dann ist es manchmal schwierig. Fühle ich mich dann immer noch so? Ja, ich weiß, ich bin erlöst, auf jeden Fall, aber da kommen so viele Sachen und manchmal, es wirkt die Sünde doch größer als die Erlösung. Jesus möchte dir sagen, Paradies, das Himmelreich, fängt jetzt schon an. Himmelreich ist jetzt schon. Heute mit mir im Paradies. Das ist das, was Jesus denkt. Wenn er an dich denkt, denkt er du und er im Paradies. Und das ist die Frage, ob wir auch so denken. Was du denkst, wenn du an Gott denkst. Dieses Gespräch hat etwas ausgelöst in dieser ganzen Szenerie. Ihr erinnert euch, wir haben hier immer noch die Gruppe der Juden, die ihn auslacht und verspottet. Wir haben hier noch die politische Macht, die Römer, die immer noch auf ihn schaut und sich über ihn und über die Juden lustig macht und ihre Stärke beweisen möchte. Und wir haben diesen einzelnen Mann, den Verbrecher, der sich auch nochmal auf ihn stürzt. Und das Blatt wendet sich mit einem anderen, der einen anderen Blickwinkel macht, eine einzelne Person, die plötzlich einen ganz anderen Blick auf diese ganze Situation bringt. Und jetzt lesen wir mal weiter. Dort steht dann, in Vers 44, inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein und bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, ja, wir sind hier, der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und diese Augen und dessen Augen, dass alles unter dessen Augen, dass alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust als Zeichen der Reue und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Das Blatt wendet sich. Der Blick wendet sich. Eine große Menschenmasse hat ihn als Hochstapler gesehen. Ein Einzelner sieht ihn und spricht dieses Gebet, denk an mich. Und diese Menschen kriegen das mit, sehen ihn sterben, und als er gestorben ist, und sie eigentlich sich freuen können und sagen, jetzt haben wir ihn endlich da, wo er ist, sagen, das war wirklich ein Mann Gottes. Sprechen nicht mehr von einem Hochstapler. Sie haben Reue und gehen ruhig nach Hause, voller Schuldgefühle. Es ändert sich was. Der Blick ändert sich. Und hiermit könnte man die Geschichte zu Ende machen. Dann wäre es vorbei. Lukas könnte sagen, okay, nächstes Kapitel. Aber Lukas, ich kann mir das so vorstellen, also so stelle ich mir das vor, der denkt sich so, na komm, ich schreibe doch an wen? An den Theophilus, an den Freund. Einen Freund Gottes, ja. Ich schreibe mal, den muss ich schreiben. Der will doch was über Jesus wissen, den muss ich reinschreiben. Und dann schreibt er rein, in Vers 49, alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die mit seinen Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Also wir haben hier plötzlich nochmal eine ganz andere Truppe, die von außen reinschaut. Die Leser, wie den Theophilus, wie wir jetzt gerade, die ganze Szenerie so sehen. Und er nimmt plötzlich uns mit rein und sagt, diese Freunde, diese Bekannte, noch nicht mal Freunde, ja, manche Übersetzungen sagen Freunde, aber eigentlich sind es so Bekannte, die mit ihm so ein bisschen zu tun hatten, die was von ihm wissen, aber also nicht ganz so sicher sind. Die standen drumherum, schauen sich diese ganze Szenerie an und die Frage bleibt jetzt offen. Wer ist Jesus für dich? Der du mit ihm mitgelaufen bist, der du alles erlebt hast, der du es alles gesehen hast. Was glaubst du? Ist er dieser Hochstapler, der nur so tut, als ob? Oder ist er der Erlöser, der mit dir heute schon im Paradies ist? Was denkst du? Ich sage euch ganz ehrlich, man kann lange mit Jesus mitlaufen. Man kann lange ganz bekannt sein mit ihm. Und es kann alles ganz nett sein. Man kann die ein oder anderen Wunder erleben, das ein oder andere Highlight und sagen, boah, gut, dass ich mit Jesus bin. Und dann kommen doch mal solche Momente, wo es hart auf hart kommt. Wo man so sich denkt, boah, meine ganze Situation hat auch Jesus im Griff. Die hat ihn gefangen genommen, der kann da nichts machen. Da muss ich woanders zurückgreifen, da muss ich selber anpacken, muss ich irgendwas anderes machen. Das ist zu viel. Das war gut, der kann ein paar Wunder machen, ein paar Schlüssel kann er für mich wiederfinden, paar Dinge, die ich, ja, so Kleinigkeiten. Aber wenn es hart auf hart kommt, ja, weiß ich nicht. Dann wäre ich vielleicht auch so. Oder bin ich jemand, der vielleicht hier auch am Kreuz genauso wie er hängt, genauso gefangen und merkt, Jesus ist genau da, wo ich gerade bin. Der ist nicht hilflos irgendwo, sondern der leidet mit mir mit, der hängt dort, weil es mir gerade schlecht geht. Der empfindet mit mir mit. Und in diesem Leid, in dieser schweren Situation, sagt ihr, denk an mich. Denk an mich. Und Jesus spricht dir in diesem Leid, in dieser Not zu, du und ich sind heute schon im Paradies. Das fühlt sich gerade nicht so an am Kreuz. Überhaupt nicht. Das fühlt sich ganz, ganz schlecht an. Aber nichts, und das will Jesus deutlich machen, nichts von dem, was uns hier auf dieser Erde begegnet, soll uns diesen Wunsch oder diese Freude daran nehmen, dass wir mit ihm im Paradies sind. Er hat es für uns bewirkt. Das ist nicht etwas, wenn es uns mal besser geht, sondern das ist heute in guten und manchmal nicht so schlechten, nicht so guten Tagen, in so schlechten Tagen. Wenn wir da hängen, sind wir trotzdem mit ihm im Paradies. Ich weiß, Paradies stellen wir uns ganz anders vor. Ja, und es wird auch noch anders werden. Aber weil wir mit ihm zusammen sind, weil wir uns nicht trennen von ihm, sind wir mit ihm im Paradies. Für Jesus, habe ich schon gerade gesagt, für Jesus macht es keinen Unterschied, ob er jetzt hier ist, vor der Kreuzigung, hier in seiner Welt war, wo er vielleicht auch alles, was wir uns so wünschen, schon machen kann. Ja? Fliegen, was wünschen wir uns, mit den Bären zu tanzen und mit den Löwen zu kuscheln, was auch immer. Das ist nett. Aber das war nicht erfüllend für ihn. Erfüllend war, mit uns zusammen zu sein. Und es könnte sein, wenn wir das uns alles so wünschen, ja, wenn wir das Reich Gottes haben, die neue Erde so bei uns haben, wenn wir mit allen Löwen, die es dort gibt, gekuschelt haben, wenn wir geflogen sind, wo wir fliegen können, wo wir alles gemacht haben, zu sagen, ja, ist nett, ist gut. Aber was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, ich mit Jesus zusammen. Und wir können alle auf das warten, was da noch kommt. Aber ich mit Jesus zusammen, das ist jetzt schon da. Ich mit Jesus zusammen, das ist Paradies. Für ihn ist das das absolute Paradies. Du mit ihm. Und da kann kommen, was will, nichts nimmt ihm dieses Paradies weg. Deswegen, diese Aufforderung von Lukas ist da als Zuschauer: Was denkst du über Jesus? Wie denkst du? Und mit diesem Gedanken möchte ich einfach beenden und euch einladen, mit mir zu beten. Mein lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn hierher gesandt, nicht weil er musste, sondern weil er wollte. Weil er sich sein Leben, sein Tun, sein Wirken nicht vorstellen konnte ohne uns. Und das sehen wir in so vielen Ecken deines Wortes. Dass du bereit bist, alles hinter dir zu lassen, um uns nahe zu sein. Weil wir dir so wichtig sind. Und manchmal können wir es nicht verstehen, weil wir uns selber kennen und denken, was ist denn da so wertvoll, dass du, Gott des Universums, bereit bist, dich ganz hinzugeben, um mit uns zusammen zu sein. Das ist das größte Geheimnis. Und vielleicht ist es in diesem Wort der Liebe am besten verpackt. Du liebst uns, Herr. Das wird in jeder Seite dieses Buches deutlich. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns weiterhin auch verständlich machst, dass diese Liebe nicht endet und dass für dich dieses Paradies damit verbunden ist, dass wir miteinander verbunden sind. Danke, Herr, dass du uns das deutlich machst, gerade in diesem essentiellen Moment des Kreuzes. Und dass wir daran festhalten dürfen. Wir möchten auch jetzt schon Erlösung wahrnehmen, Paradies jetzt schon leben, auch mit all den Umständen, die es so gibt, weil wir wissen, dass wir mit dir verbunden sind. Ich danke dir, mein Vater. Amen.